Ja, also ich mache heute meinen Vortrag über Kategorietheorie. Und nebenher erzähle ich auch noch ein bisschen was über Haskell. Also da mache ich dann die Beispiele drin und motiviere das dann alles anhand von Haskell. Ja, zuerst mal, was ist eigentlich Kategorientheorie? Also es war so 1910, da gab es halt diese Mengenlehre, hat man sich da überlegt, und da gab es halt die 10 Axiome von Zermelo-Fraenkel. Und das letzte, dieses Auswahlaxiom, ist noch so ein bisschen umstritten. Also es gibt Leute, die glauben, dass es stimmt, und andere, die denken ja nicht so, dass es stimmt. Ja, Axiome stimmen grundsätzlich eigentlich schon, weil die ja per Definition wahr sind. Aber dieses eine, das ist halt die Frage, ob das jetzt irgendwie vielleicht widersprüchlich ist, und eigentlich will man das auch nicht und es ist unklar. Aber darauf will ich gar nicht so tief eingehen. Also damals hat man alles auf der Mengenlehre dann aufgebaut und halt Vektorräume und Ringe, Gruppen, alles mögliche eben auf diesen Mengen dann. Und dann ist den Leuten halt aufgefallen, dass wenn man jetzt irgendwie so einen Vektorraum hat oder eine Gruppe, dann muss man da immer wieder die gleichen Sachen definieren, zum Beispiel was ist ein Morphismus oder jetzt auch das kartesische Produkt von Sachen und das kartesische Produkt von zwei Gruppen ist dann wieder eine Gruppe und lauter solche Sachen. Und irgendwann so in den 50ern hat man sich dann überlegt, dass man eine Kategorie definieren kann. Das ist praktisch eine abstrakte Struktur, wo all diese Dinge praktisch drin leben, sozusagen. Und also Mengen, das sind halt auch Kategorien, die leben dann auch in diesen Kategorien drin. Aber man musste das halt auch irgendwie feststellen, dass es widerspruchsfrei ist und alles. Das heißt, man hat die Kategorien auch in der Mengenlehre betrachtet. Und was ich jetzt heute mache, ist, dass ich die Kategorientheorie axiomatisch einführe. Und ich komme später auch zu ein paar Beispielen, warum ich das so mache. Nämlich, das sind dann so Sachen, wo man eigentlich ganz viel Mengenlehre bräuchte, um jetzt zu argumentieren, warum man das machen darf und sowas. Ja, also zuerst mal, was ist eigentlich eine Kategorie? Da gibt es eine Definition. Eine Kategorie, geschwungenes C, besteht aus Objekten. Naja, wie nenne ich die Objekte? Das ist einfach Ob von C. Wie sehen die aus? A, B, C und so weiter. Also alles Objekte. Und dann gibt es noch Morphismen. Ja? Oh, das klackt dann so ein bisschen. Okay, klar, danke. Morphismen. Ja, wie nenne ich die Morphismen? Habe ich mir auch Notation überlegt. Morph und C. Und die heißen halt irgendwie F und G und H und so weiter. Und zu den Morphismen, da werde ich auch später vielleicht irgendwie Abbildungen sagen oder Homomorphismen oder Pfeile oder sowas. Also mit der Notation komme ich da wahrscheinlich früher oder später durcheinander. Und diese Morphismen, also die kann man sich auch wirklich vorstellen wie Abbildungen, weil meistens sind es sogar Abbildungen. Naja, und zusätzlich habe ich noch mehr Eigenschaften. Und zwar brauche ich Folgendes. Für jeden Morphismus F gibt es Objekte. Ja, wie heißen die? Dom von F, also Domain, und Codomain von F. Und die Notation davon ist dann eben, F ist ein Morphismus von A nach B, wo eben jetzt A die Domain ist von F, also praktisch der Definitionsbereich, und B ist dann die Codomain, also der Bildbereich. Das ist jetzt hier so eine Definition, also eine Notation in diese Definition drin. Ich mische das hier jetzt so alles, weil ich das ja ohnehin als Axiome drin mache, deswegen funktioniert das auch. Ja, ich brauche noch mehr. Und zwar, wenn ich jetzt zwei Morphismen habe, dann kann ich die verknüpfen. Also für F, G, Morphismen in C. Und F habe ich jetzt von A nach B. Und G habe ich von B nach C. Ja, und für die beiden existiert eben G-Kringel F. Das ist hier auch so ein Morphismus. Und der geht jetzt von A nach C. Ja, ich brauche noch mehr Eigenschaften. Und so brauche ich für jedes von diesen Objekten, habe ich jetzt noch so einen Morphismus auf sich selber. Das ist einfach die Identität. Ja, und das ist dann eben auch so ein Morphismus in dieser Kategorie C. Und zusätzlich brauche ich dann noch die Assoziativität. Ja, das heißt in dem Fall, ich habe H-Kringel G-Kringel F ist gleich H-Kringel G-Kringel F für HGF, sodass es passt. Also in dem Fall habe ich mich hier aufgeschrieben für alle F von A nach B, G von B nach C und H von C nach D. Und ich habe hier oben eben noch diese Einheit. Das heißt, dass F, Kringel, die Identität von A, ist gleich F. Also wenn ich das von rechts verknüpfe, kommt eben F raus. Und wenn ich das von links verknüpfe auch, also das wäre dann aber die andere Identität, nämlich die auf B. Weil F geht ja von A nach B. Also hier für alle F. A nach B. Ja, das ist jetzt diese formale Definition von der Kategorie. Da kann man sich erstmal wahrscheinlich nicht so viel drunter vorstellen. Deswegen habe ich jetzt ganz viele Beispiele, damit es klar wird, was ich da eigentlich meine. Ja, also mein erstes Beispiel, das sieht folgendermaßen aus. Ich habe ein A. Ich habe ein B, ich habe ein C, ich habe hier ein F dazwischen, ich habe hier ein G. Das heißt, dieses F geht von A nach B und G geht von B nach C. Und ich habe jetzt auch noch diese Verknüpfung. Das heißt, ich habe was hier von A nach C. Und das ist dann G Kringel F, weil ich eben als erstes F ausführe und danach G. Und insgesamt habe ich hier noch diese Identität von B, die Identität von C und hier noch auf A. Aber die schreibe ich nie, weil die habe ich immer. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man das nicht schreibt. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen?
Nee, ich wollte gerade, was gesagt, man könnte schwächere Formulierungen aufstellen, es existiert eine Identität, aber du könntest auch sagen, es existiert eine Halbidentität, die entweder von links dazu modifiziert, was heißt den Morphismus?
Ja, also mit diesen Halbidentitäten von links und von rechts, das funktioniert bei Gruppen, aber ich definiere ja eigentlich schon, dass ich diese Identität habe mit diesen Eigenschaften da unten, die für alle F gelten. Also ich habe praktisch pro Objekt A oder B oder wie auch immer, habe ich eine Identität da drauf. Die Identität ist selber ein Morphismus, ja. Ja, das heißt, hier wäre mein erstes Beispiel für eine Kategorie. Ja, da oben.
Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage zum Verständnis.
Ja.
Also der R und der G und so, das sind jetzt, kann ich mir das vorstellen, als quasi Funktionen und das A, B und C einfach Funktionsbereiche sind.
Ja, die f und g kannst du dir erstmal vorstellen als Funktion. Deswegen nenne ich sie vielleicht auch mal Abbildungen oder Pfeile oder so. Und ich mache jetzt ganz viele Beispiele und ich mache unter anderem auch Beispiele, wo es jetzt keine Funktionen sind. Aber ich denke so, für die Anschauung sind es meistens Abbildungen. Ja, ich habe jetzt hier noch ein zweites Beispiel. Und so habe ich mir jetzt irgend so eine Menge hergenommen. Die habe ich jetzt S genannt. Und da leben Elemente drin, A, B und C. Und die schaue ich mir jetzt an als eine Kategorie. Weil ich habe ja vorher behauptet, dass die Mengen irgendwie auch in den Kategorien leben. Ja, wie sieht es als Kategorie aus? Die schreibe ich jetzt mit so einem geschwungenen S. Also ich schreibe alle Kategorien mit einem geschwungenen S, habe ich mir hier für diesen Vortrag vorgenommen. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht ganz und komme irgendwann durcheinander. Ja, wie sieht es aus? Da habe ich hier jetzt ein A. Und hier habe ich dann ein B. Und hier irgendwo habe ich ein C. Und ich habe jeweils nur diese Identitäten da drauf. Und gar keine Morphismen zwischen denen jetzt. Und das hier ist jetzt diese Menge geschwungenes S, die Kategorie geschwungenes S. Das heißt, ich kann jede Menge als Kategorie eben mir anschauen. Ja, das schreiben wir am besten irgendwo auf.
Ich meine, wenn du schreibst, eine Kategorie besteht aus Objekten und Morphismen, dann ja. Heißt es ja, dass es zwei Mengen sind, oder?
Nee, da komme ich später drauf. Also diese Objekte und die Morphismen sind nicht unbedingt jetzt Mengen. Da habe ich nachher ein konkretes Beispiel dazu. Das ist, weswegen ich jetzt nicht geschrieben habe, eine Kategorie C besteht aus einer Menge von Objekten und einer Menge von Morphismen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier jetzt so axiomatisch einführe und ich beweise, dass das alles wirklich funktioniert. Und so. Ihr könnt mir glauben, das funktioniert alles. Jede Menge ist eine Kategorie. Oder jede Menge kann als Kategorie aufgefasst werden.
Also eine Menge in der Kategorie ist, gibt es keine Morphismen außer die Identität.
Ja. Ich nehme jetzt hier irgend so ein D und so eine kleine Gleichrelation als geordnete Menge. Naja, was heißt geordnete Menge? Das heißt eigentlich nur, dass ich ein kleiner Gleich habe. Also wenn ich zwei Elemente habe, A und B, dann ist entweder A kleiner gleich B oder B kleiner gleich A oder beides. Und wenn beides, dann sind sie sogar gleich. Und das gilt eben für alle zwei Elemente. Also wenn ich irgendein A habe und irgendein B, dann kann ich die immer vergleichen. Das D ist jetzt die Menge, auf der diese Relation ist. Ja, und ich schaue mir das jetzt wieder an als eine Kategorie. Die nenne ich geschwungen D. Und was sind jetzt die Objekte davon? Das ist einfach die zugrunde liegende Menge. Und die Morphismen, die sind jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich dieses kleine Gleich damit modellieren will. Also ich sage, ich habe ein F von A nach B. Ist ein Morphismus von D, falls A kleiner gleich B ist. Also das wäre jetzt eben ein Beispiel, wo ich Morphismen habe, die keine wirklichen Abbildungen sind, sondern die diese Relation hier irgendwie modellieren. Ja, und dieses A und B sind natürlich aus D. Also zum Beispiel für Zahlen habe ich eben eine 1 und die wäre kleiner als eine 2. Eine 2 ist wiederum kleiner, also kleiner gleich als eine 3. Und insgesamt habe ich jetzt natürlich auch hier einen. Der gilt einerseits, weil das eine geordnete Menge ist und andererseits eben auch, weil ich die beiden verknüpfen kann. Das ist eigentlich das gleiche Bild wie hier, nur diesmal eben mit diesem kleiner gleich und mit Zahlen und so. Und die anderen Zahlen sind da natürlich auch, aber die schreibe ich nicht alle hin. Und die Identitäten, die funktionieren natürlich auch, weil irgend so ein Element A gilt halt immer A kleiner gleich A. weil es gilt sogar A gleich A. Nee, also in dem Fall geordnete Menge heißt, dass nicht zweimal das Gleiche drin sein kann, ja. Aber für die Objekte gilt das vielleicht nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, da kann sogar zweimal das Gleiche drin sein. Ja, das müsste gehen. Also in der Menge ist jedes Element einmal drin, ja. Nur in Listen zum Beispiel hat man Elemente öfters. Ja, dann sind sie ja alle gleich, wenn jedes Element größer und kleiner gleich wie die anderen sind. Da ist aber nur ein Element drin. So, dann komme ich jetzt zu meiner Hauptmotivation hier, und zwar Haskell. Ihr habt euch jetzt sicher gefragt, was hat das eigentlich alles mit Haskell zu tun? Es stand doch da im Internet, ich würde einen Vortrag über Haskell machen, funktionale Programmierung. Jetzt erzähle ich hier irgendwas von Kategorien, was euch wahrscheinlich gar nicht interessiert. Naja, also folgendes, dieses Haskell, das hat eben ein sehr, sehr starkes Typsystem. Und also jeder, der jetzt irgendwie mal Haskell versucht hat zu lernen, der stolpert da am Anfang ziemlich drüber. Zum Beispiel gibt es so eine Funktion, die habe ich mir heute Mittag noch rausgesucht als Beispiel. Die heißt LM-Index. Und die nimmt halt irgendein Element A und irgend so eine Liste von A. Also das hier ist jetzt die Typsignatur, das schreibt man so. Und gibt dann irgendwas aus. Und das funktioniert eben so. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 1 habe und ich habe eine Liste, da ist drin irgendwie 1 und 3 und 5. Ja, oder ich mache hier vielleicht lieber eine 3. Dann soll die ausgewertet werden zu dem Index von der 3 in dieser Liste. Also in dem Fall wäre das eine 1, weil das ist das nullte Element und das ist das erste Element. Naja, das heißt, eigentlich müsste hier dann auch ein A stehen, könnte man sich vorstellen. Aber was passiert denn jetzt, wenn diese 3 gar nicht in dieser Liste ist? Also wenn das zum Beispiel eine 8 ist oder eine 2 oder sowas. Weil dann kommt ja hier eigentlich irgendwie nichts raus. Und normalerweise will man da so eine Exception werfen oder so. Und in Haskell, da funktioniert das nicht, weil wenn man hier vorher A gesagt hat, dann sagt er, ja, diese Exception, die ist jetzt nicht vom Typ A. Und so als Neuling oder so ärgert man sich dann, warum das eigentlich nicht funktioniert, obwohl das ja semantisch eigentlich stimmt. Naja, und das ist hier mein nächstes Beispiel. Das habe ich mal Haskell genannt. Das ist die Kategorie der Haskell-Typen. Also das hier ist ein K. Und das ist eben auch der Grund, wieso Haskell überhaupt dieses strikte Typensystem hat, damit man eben die Kategorien da drauf hat und dass man alle Sätze von der Kategorientheorie direkt in Haskell benutzen kann. Ja, was sind die Objekte? Das sind eben die Typen. Also Integer, Character, irgendwelche Listen von Integer und so weiter. Und was sind die Morphismen? Das sind einfach die Haskell-Funktionen. Und ich sage, die müssen berechenbar sein. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob man das überhaupt braucht, aber ich habe gedacht, ich nehme es lieber dazu. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich sonst mit der Verknüpfung von zwei Funktionen vielleicht Probleme bekomme. dass wenn ich eine Funktion habe, die nicht berechenbar ist und ich führe danach nochmal eine Funktion aus, die dann wiederum berechenbar ist, dann sollte es ja eigentlich auch die verknüpfte Funktion geben. Aber weil die eine ja nicht berechenbar ist, kann ich hier insgesamt nicht mehr berechnen. So, da habe ich gedacht, sage ich einfach, die müssen alle berechenbar sein. Also wahrscheinlich funktioniert es auch, wenn es nicht berechenbar ist, aber so bin ich auf jeden Fall sicher. Ja, dann war vorher noch die Frage, ob die Objekte und die Morphismen Mengen sein müssen. Das wäre mein nächstes Beispiel, wo das nicht so ist, nämlich die Kategorie Set. Das sind einfach alle Mengen, also die Kategorie aller Mengen. Wie sehen die Objekte aus? Naja, das sind einfach alle Mengen. Und wie sehen die Morphismen aus? Das sind einfach die Abbildungen zwischen Mengen. So, warum ist das hier jetzt keine Menge? Weiß das hier gerade jemand? Ja? Genau, die Menge aller Mengen enthält nicht ihre eigene Potenzmenge. Ich erkläre das noch alles ein bisschen. Ja, genau, doch, ich glaube, eine Menge aller Mengen kann es nicht geben. Genau, da komme ich jetzt hier noch dazu. Ich mache es noch ein bisschen ausführlicher. Achtung, diese Objekte hier von Z ist keine Menge. Und zwar gibt es da was, das heißt die Russellsche Antinomie. Das funktioniert folgendermaßen. Ich nehme einfach mal alle Mengen zusammen und ich versuche einfach mal, ich gehe da ganz naiv ran und sage, ja, das funktioniert alles. Also ich nehme alle M, für die gilt, M ist eine Menge. Und das sage ich jetzt, wäre irgendwie geschwungenes M. Ja, und jetzt gibt es da drin Mengen, die enthalten sich selber. Weil manche Mengen, die enthalten sich einfach selber. Und es gibt jetzt auch Mengen, die enthalten sich nicht selber. Zum Beispiel die Menge aller Katzen. Weil das ist ja keine Katze mehr, sondern das ist ja eine Menge von Katzen. Und jetzt gibt es auch die Menge aller Mengen, die sich nicht selber... Eine Menge, die sich selber enthält... Ah, nee, das geht nur in dieser naiven Konstruktion natürlich, wenn ich annehme, erstmal, es gäbe das und das wäre eine Menge. Weil dies hier ist ja insbesondere eine Menge. Das heißt, das müsste sich selber enthalten. Also das sehen wir jetzt gleich, dass das hier gar keine Menge ist. Das ist auch jetzt einer dieser Gründe, warum ich das nicht wirklich axiomatisch auf Mengenlehre mache und dann von der Mengenlehre her das alles erkläre, weil ich sonst als erstes Mengenlehre erklären müsste. Und das kann ich selber auch nicht so gut.
Nee, weil du vorher sagtest, es gäbe aber Menge, die er sich selber enthaltet. Und das glaube ich.
Nee, es gibt keine Mengen, die sich selber enthalten. Genau. Also wenn diese Konstruktion hier eine Menge wäre, dann gäbe es das.
Ah ja, okay.
Mhm. Ja, und wenn ich das bauen könnte, dann könnte ich auch die Menge aller Mengen bauen, die sich nicht selber enthalten. Und die läge ja dann in diesem geschwungenen M drin. Und jetzt ist die Frage, ist das wieder eine Menge? Oder, nee, eigentlich ist die Frage, enthält die sich selber? Naja, wenn die sich selber enthalten würde, dann wäre die ja hier drin. Das heißt, das wäre eins von diesen M's, die sich nicht selber enthalten. Das heißt, daraus folgt, dass die sich nicht selber enthält. Aber in die andere Richtung auch so. Das heißt, wenn sie sich nicht selber enthält, dann liegt sie ja hier in diesem M drin. Das heißt, dass sie sich dann selber enthält. Und das ist natürlich ein Widerspruch, weil ich meine, das kann sich nicht selber enthalten, genau dann, wenn es sich nicht selber enthält. Das heißt insbesondere, diese Konstruktion hier oben, die funktioniert nicht. Ja?
Der Schritt von der ersten zur zweiten Zeile.
Von hier nach hier.
Der stimmt nicht, weil M ja schon keine Menge ist. Also
dieses hier.
Nee, also du hast gesagt, man kann aus der Menge M aller Mengen.
Aber insbesondere ist dieses geschweifte M hier oben schon keine Menge. Ja, also das hat man dann gebaut, wenn man diese Mengenlehre selber durch diese Zermelo-Frenkel-Axiome gebaut hat. Also ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ursprünglich gab es diesen Cantor, das war so 1890 oder so, sage ich mal. Und er hat gesagt, eine Menge ist eine wohlunterschiedene Ansammlung von wohldefinierten Objekten oder sowas. Und das war eben diese naive Mengenlehre. Und da ist man dann auf solche Sachen hier gestoßen, die irgendwie dann total widersprüchlich sind. Und später sind eben diese Zermelo-Frenkel gekommen und haben ihre 10 Axiome gemacht. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Mengenlehre. Das sind auch so 10 Axiome und da kann man dann irgendwie zeigen, dass die äquivalent sind. Und diese Zermelo-Frenkel hat halt solche Konstruktionen hier verboten. Der hat halt relativ klar definiert, was denn genau eine Menge ist. Und das ist auch überhaupt nicht anschaulich. Das könnt ihr auf Wikipedia mal suchen oder so. Und da sind eben solche Konstruktionen verboten und die heißen dann Klassen. Also das hier oben ist jetzt keine Menge, sondern eine Klasse. Und da hat man eben die Klasse aller Mengen. Und dadurch umgeht man das, dass man dann diese Vergleiche hier, glaube ich, nicht machen kann, weil man dann irgendwie eine Menge hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Klasse. Und hier habe ich jetzt ja, also diese Objekte, das sind jetzt auch Klassen. Also dieses ganze Objekt ist eine Klasse. Und bei den Klassen hat man das Problem, dass man wieder so eine Konstruktion machen kann, weil dann könnte ich ja irgendwie Klassen nehmen, die sich selber enthalten, da muss man auch aufpassen. Und dann gibt es noch mehr darüber und irgendwann kommt man dann zu diesen Grothendieck-Universen. Und dann muss man eben anfangen, ein Grothendieck-Universum zu wählen, sodass man diese Konstruktionen alle machen kann. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt eben nicht Mengenlehre erkläre und darauf dann die Kategorientheorie, sondern ich sage direkt hier, das funktioniert alles. Denkt euch das hier unten weg, es gibt einfach die Kategorie aller Mengen. Und inzwischen macht man es in der modernen Mathematik auch zum Teil so, dass man sagt, ich nehme die Kategorientheorie axiomatisch her und dann schaue ich jetzt einfach mal, ist die vielleicht sogar mächtiger als die Mengenlehre? Oder kann ich da irgendwelche Sachen nicht machen, die ich auch mit Mengenlehre machen kann? Ja? Die Potenzmenge brauchen wir jetzt in dieser Konstruktion selber nicht. Also ich glaube, es gibt mehrere solche Widersprüche. Ich habe jetzt halt hier diese Russellsche Antinomie genommen, weil ich denke, das ist auch so das bekannteste davon. Gut, das hier zeigt natürlich nicht, dass es nicht die Menge aller Mengen gibt. Aber das heißt, dass ich bei solchen Konstruktionen ja schon mal ziemlich aufpassen sollte, weil sonst habe ich dann irgendwie solche Widersprüche plötzlich. Genau, ja. Also die Potenzmenge, die kann ich natürlich immer bilden. Von jeder Menge. Von der Menge aller Mengen nicht, nee, weil das ist ja eine Klasse. Also vermutlich gibt es dann so eine Konstruktion wie Potenzklassen oder sowas, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt nehme ich eine Kategorie und baue eine andere Kategorie aus der alten Kategorie. Also das ist praktisch schon eine Konstruktion auf einer Kategorie. Und zwar nehme ich eine Kategorie C und dann bekomme ich eine duale Kategorie. Die nenne ich C und dann Op, so wie Opposite. Und die hat die gleichen Objekte, nur die Morphismen, die werden umgedreht. Die gehen alle in die andere Richtung. Die nenne ich jetzt hier auch F Op. Naja, und das kann ich auch wieder malen. Ich nehme einfach wieder die von vorher. A nach B nach C. Und dazu die duale Kategorie. Die sieht eben aus, dass ich hier die Morphismen umdrehe. Also ich habe hier A, B, C. Und der geht in die Richtung und der geht in die Richtung. Und dann habe ich hier natürlich den, der jetzt andersrum verknüpft ist. Ja? Ja, genau für. Ja, aber man schreibt es ja nicht hin, weil das ist ja für die hier drin. Das ist ja eigentlich hier die Definition von der dualen Kategorie. In der linke wäre die hier.
Ja. Und dann eine. Aber falls es was gibt, das linke mit der rechten zu müssen. Genau.
Nee, ich definiere die rechte ja hier genau durch die linke. Es gibt ja nur eine, die duale Kategorie ist das ja. Ja?
Das ist, weil die Objektgruppen gleich. Die Objekte links und rechts gleich sind. Ja?
Genau, die Objekte rechts und links sind gleich. Das ist das hier oben. Also ein Morphismus D jetzt, oder wie?
Nein, ein
Nee, hast du ja nicht. Die Objekte sind genau gleich.
Ja, aber wenn ich bei beiden jetzt ein D hinzufüge,
ja.
Ein Morphismus von D nach D hinzufügen,
die Identität zum Beispiel?
Nein, von B nach D wieder.
Von B nach D. Ja?
Das ist ja komischerweise rechts von D nach D.
Genau.
Jetzt kann aber rechts noch einer von D nach C sein, oder?
Nein, weil ich habe hier die duale Kategorie. Das ist nicht existiert eine duale Kategorie, sondern das ist genau die. Also es ist hier schon genau für diese FB nach A in C. Also dieser in der dualen Kategorie existiert genau dann, wenn ich den ursprünglichen sozusagen drin habe in der ersten Kategorie. Genau, das ist genau dann. Also das ist die Definition von dieser dualen Kategorie dann. Ja, und das kann man jetzt auch zum Beispiel für die Physiker unter uns für Vektorreime anschauen. Und dann ist das genau der duale Vektorraum. Ja, gibt es jetzt konkret hier zu diesen Kategorien? Ich hoffe, ihr habt euch das. Habt ihr jetzt so ein bisschen ein Gefühl für Kategorien oder gibt es jetzt hier genau noch Fragen, was eine Kategorie ist oder sowas? Ich wisch Tafel und ihr könnt euch dann noch so ein Fragen überlegen. Weil dann würde ich zum nächsten großen Abschnitt auch kommen. Zum Teil kann man auf Kategorien Topologien definieren. Aber eigentlich macht man es andersrum, dass man Topologie nimmt und sich die Topologie als Kategorie anschaut. Ja, genau. Das ist eben, weswegen ich hier keine Beispiele mit Topologie mache, weil ich da eine Topologie erklären müsste.
Ich verstehe dann nicht ganz, warum das so duale Vektorraum ist. Weil der Sinn vom dualen Vektorraum ist ja nicht, dass man alle Pfeile umgreift, sondern dass man Skalarverbindungen bilden kann.
Ja, der Sinn von einem dualen Vektorraum ist nicht, nee. Aber durch die Konstruktion kommt genau der duale Vektorraum raus. Also zu Vektorräumen habe ich auch kein ausführliches Beispiel, weil ich sonst einen Vektorraum definieren müsste. Und dazu müsste ich einen Körper definieren und dann artet das immer so aus. Also ich habe jetzt Kategorien erklärt. Jetzt erkläre ich als nächstes Abbildungen zwischen Kategorien. Die obere Tafel, ja klar. So gut? Funktoren. Ja, hier habe ich auch direkt jetzt ein Beispiel in Haskell. Und zwar habe ich irgendwie Integer. Und von den Integern habe ich eine Funktion, die heißt even. Und die geht in die Bools. Wie funktioniert das? Naja, ich nehme irgendeine Zahl und schaue, ist die Zahl gerade? Und für eine 2 zum Beispiel, die 2, ja, die ist gerade, dann kommt true raus. Und wenn ich was Ungerades habe, irgendwie eine 5, und dann kommt halt false raus. Also so, wie man sich das vorstellt eigentlich. Und das hier haben wir jetzt gesagt, ist eine Kategorie, weil all diese Typen eine Kategorie sind. Also insgesamt die Menge aller, aller Typen ist eine Kategorie. Ja, und jetzt habe ich hier auch die Liste aller Integer. Eine Liste von Integern meine ich. Dann mache ich halt irgendwie eine Liste daraus. Und hier kann ich ja sowas Ähnliches machen. Hier habe ich dann eine Liste von Bools. Und hier will ich jetzt eine Funktion drin haben, die irgendwie das Gleiche macht wie hier, nur halt komponentenweise. Weil durch diese Komponenten ist halt so die Liste definiert. Weiß hier jemand, wie die Funktion heißt? Ja? Genau, die Map-Funktion mit even. Also Map von even sozusagen. Naja, und jetzt haben wir hier eben was genommen und haben praktisch irgendwie, das ist ja in der Kategorie, jetzt haben wir einen Funktor draus gemacht und jetzt kommt da eine neue Kategorie raus. Und wir haben eben die Objekte abgebildet, auch so Listenobjekte und die Morphismen auch. Also der Even-Morphismus ist jetzt eben Map-Even in dieser anderen Kategorie. Ja? Das Map, das macht es einfach, also dieses Map nimmt eine Funktion und eine Liste und wendet die Funktion dann komponentenweise auf die Liste an. War das ausführlich genug? Gut.
Ist das ein Haskell?
Das Map gibt's, also kommt nicht ursprünglich aus Haskell, das gibt es inzwischen, glaube ich, in fast allen Sachen, das ist eben so eigentlich die erste Higher-Order-Function, die man lernt. Also eine Funktion, die eine Funktion als Input nimmt. Ja, genau, Lisp hat das auch. Naja, und diesen Funktor, den definiere ich jetzt einmal in Haskell sogar. Da heißt das Class in Haskell. Das hat nichts zu tun mit so C-Klassen oder Java-Klassen, sondern das sind in dem Fall Typ-Klassen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, ich glaube, abstrakte Klassen in C oder sowas. Das heißt, dass ich nur, oder Templates in Java, dass man nur die Funktionen beschreibt. Ja, vertauscht, okay. Abstrakte Klassen in Java und Templates in C. Also ich mache nicht so viel objektorientierte Programmierung. Genau, das sind eben Typklassen, das ist was ganz anderes. Ja, und zu diesem F habe ich eben noch Map. Nur Map heißt eben nur für Listen, in Wirklichkeit heißt es F-Map. Und da habe ich noch die Typsignatur dazu. A nach B nach F von A nach F von B. Also es nimmt eine Funktion von A nach B, zum Beispiel von Integer nach Bool und eben so ein F von A, zum Beispiel eine Liste von Integern in dem Fall. Also dieses F wäre jetzt dieser Listenoperator und das ist ein groß F, weil das ist das gleiche F wie dieses hier. Ja, und gibt dann F von B, also in dem Fall eine Liste von Bools zurück. Warum heißt es hier F-Map? Das haben sich diese Designer von Haskell überlegt, dass es einen Unterschied gibt zum Map, weil wenn man sonst so als Neuling da Map eintippt, dann kommt man so eine komische Fehlermeldung sonst mit irgendwelchen parametrisierten Typen wie dieses A und dieses B. Ich wollte immer nur was auf Listen machen und dann ist man ganz verwirrt und ganz komisch. Die Diagonale ist jetzt ja einfach. Nee, die Diagonale kann man nicht ausdrücken, weil ich jetzt praktisch zwei verschiedene Kategorien habe. Einmal habe ich hier die Kategorie von diesen normalen Typen und einmal eben die Kategorie der Listen von Haskell-Typen. Naja, vorher hatte ich dieses Beispiel von diesem Elementindex. Das ging ja von A nach dieser Liste von A. Und danach hat es ja irgendwie diesen Eintrag ausgegeben, an welcher Stelle dieses Element in dieser Liste drin ist. Und ich habe ihr gesagt, ja, es kann auch sein, dass es gar nicht drin ist. Dafür haben die sich Folgendes überlegt. Es gibt einen Typ, der heißt maybe A. Also in dem Fall maybe integer. Und dieses maybe, das funktioniert auch wieder für alle Typen, weil es ist ein Funktor. Also da oben neben diesem Beispiel fehlt eigentlich noch eine 1. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Data maybe von A, das ist eben just A oder nothing. Das ist eben die Art und Weise, wie man jetzt Typkonstruktoren in Haskell schreibt. Und zusätzlich sage ich jetzt noch, es gehört zu dieser Klasse Funktor F. Also so Instance Functor maybe where, und dieses fmap, das ist also dieses maybe, das ist ja entweder just a oder nothing. Das heißt, ich kann das eben auch wieder mit so einer Fallunterscheidung machen. Das heißt, ich definiere fmap F auf nothing. Naja, ich wende es auf nichts an. Ich will dann auch nicht, dass was zurückkommt. Es soll auch wieder nothing sein. Oder es steht hier eben ein just A drin, also just X, weil A habe ich ja für Typen verwendet. Und das soll ja just und dann praktisch dieses F auf dieses Innere angewendet sein. Weil vorher hatte ich jetzt ja sowas wie dieses komponentenweise Anwenden von diesem Even. Und hier will ich jetzt ja auch sowas Ähnliches haben wie komponentenweise Anwenden. Also just F von X dann. Ja, das hier ist jetzt dieser Maybe-Funktor. Wie sieht denn das in Mathe aus? Da habe ich euch eine formale Definition mitgebracht. Ich habe F, es geht von der Kategorie C in die Kategorie D. Und das funktioniert eben so, dass ich hier ein Objekt nehme. Also so eine Kategorie besteht ja aus Objekten und Morphismen. Das heißt, ich muss auf den Objekten definieren und auf den Morphismen. Von Objekten sieht es eben so aus, ich nehme A, ich bilde es dann ab auf ein F von A. Und dieses F von A, das lebt in dieser Kategorie D. Oder ich habe was, das geht von A nach B, zum Beispiel F, also dieses F war da oben even, und ich bilde das dann ab auf irgendwas, das geht von F von A nach F von B. Und wie heißt diese Funktion? Naja, hier oben hieß die jetzt irgendwie fmap von F, in der Mathe, da heißt die eigentlich F von diesem kleinen f dann. Und das ist ein kovarianter Funktor. Dieses Kovariant lässt man auch manchmal weg. Dann sagt man nur Funktor. Es gibt auch noch kontravariante Funktoren. Die erkläre ich gleich. Zusätzlich brauche ich hier noch f von der Identität von A. Naja, die Identität, wenn ich die abbilde, sollte ja eigentlich die Identität dann hier in diesem D rauskommen. Also das soll sein die Identität von f von A. Und zusätzlich brauche ich auch noch, dass wenn ich die verknüpfe, also f von f Kringel G, das soll dann sein f von f Kringel f von G. Das alles stimmt in Haskell nicht unbedingt. Also man sollte die natürlich so definieren, dass es trotzdem stimmt, aber der Haskell, der kann das nicht nachprüfen, weil der ist dazu noch nicht intelligent genug. Ja, jetzt gibt es noch kontravariante Funktoren. Die drehen das eben um. Also ich habe dieses A nach B hatte ich. Das wird dann abgebildet auf den in die andere Richtung. F von B nach F von A. Und hier ist dann F von F. Ja, und die Verknüpfungsabbildung, die drehen sich natürlich auch um. Das heißt, ich habe F von F Kringel G. Das wäre dann F von G Kringel F von F. So, und hier habe ich einen Fehler gemacht, und zwar ist das hier ein kleines f. Das macht für uns zwar keinen Unterschied, aber der Haskell will, glaube ich, dass es ein kleines f sein muss, weil der achtet da manchmal, dass manche Sachen nicht groß sein dürfen und andere müssen klein sein und sowas. Ich bin mir relativ sicher, dass hier ein kleines f sein müsste. Nee, da mache ich keine Vorlesung draus. Irgendwann vielleicht. Wie bitte? Ja, also erstmal ein Beispiel. Was soll denn diese Kontravariante überhaupt sein? Ich nehme wieder meine Lieblingskategorie von vorher, A, B, C, hier war F, hier war G Kringel F. Wieso dreht sich das so seltsam um? Naja, dieses, was ich vorher ob genannt habe, das ist in Wirklichkeit ein Funktor. Das habe ich euch da noch nicht erzählt, weil ich euch nicht erschrecken wollte. Und zwar haben wir gesagt, dieses, also die dreht sich hier um, das heißt, ich habe hier F ob in die andere Richtung. Und hier habe ich dann auch in die andere Richtung diesen G-Ob. Und hier in die Richtung habe ich ja G-Kringel F zusammengenommen dual. Und das ist jetzt ja, weil ich behauptet habe, dass der Kontravariant wäre, F-Dual, Kringel G-Dual. Und das funktioniert auch, weil ich als erstes hier mit G hochgehe zu B und dann mit dem F hier rüber zu A. Also das wäre ein Beispiel für so einen kontravarianten Funktor. Naja, was gibt es für kovariante Funktoren? Zwei haben wir schon kennengelernt. Maybe und dieser Listenfunktor. Dann habe ich hier noch mehr, und zwar eine Baumstruktur in Haskell, also irgendwas, das ein Typ nimmt und zu einem Baum mit lauter Elementen von diesem gleichen Typ macht, das ist eben auch ein Funktor. Ich habe das hier Tree genannt. Wie sieht denn so ein Baum aus? Ja, der hat hier entweder so ein Leaf und irgendwas vom Typ A steht da drin, oder er hat einen Branch und dann eben zwei Teilbäume, wo es dann eben nach unten geht. Also einer Tree A und noch ein anderer Tree A. Das sind zwei, weil das ist eine rekursive Definition. Das ist auch eine von diesen Magien in Haskell. Was ist denn ein Tree A? Na, ein Tree A ist ein Leaf A oder ein Branch und zwei solche Teilbäume dann wieder.
Also ein Binärbaum jetzt.
Ja, das ist ein Binärbaum, heißt, dass es jeweils zwei runter sind.
Genau.
Ja, genau. Dann ist es ein Binärbaum. Und das funktioniert in Haskell, weil Haskell hat diese Lazy Evaluation. Das heißt, er wertet das nicht alles aus, weil es eben eine rekursive Typdefinition ist. Das funktioniert in anderen Sprachen wahrscheinlich nicht. Aber in Haskell funktioniert es natürlich. Ja, und jetzt habe ich noch die Potenzmenge. Wie sieht denn das aus? Ich habe irgendwie die Potenzmenge von 1 und 2 und 3. Das ist dann die Menge, die enthält. Die leere Menge. Und die Menge, die 1 enthält. Und die Menge, die 2 enthält. Und die Menge, die 3 enthält. Und die Menge, die 1 und 2 enthält. Und die Menge, die 1 und 3 enthält. Und die Menge, die 2 und 3 enthält. Und die Menge, die 1 und 2 und 3 enthält. Ja, das müssten auch schon alle gewesen sein eigentlich.
Vorher war es richtig, vorher war es besser.
Ah, okay. 1 und 2 und 3. Und die zu und die zu. Genau, ja. Ja, und dieses P, das geht eben von Sets und dann auch wieder in Set rein. Also es nimmt eine Menge und bildet es ab auf eine andere Menge. Naja, und jetzt gibt es noch einen, der sieht wahrscheinlich relativ langweilig aus. Das ist einfach die Identität aus einer Kategorie. Was nimmt eine Kategorie? Also das geht von einer Kategorie in die gleiche Kategorie. Und das nimmt halt irgend so ein Element und bildet es ab auf das gleiche Element. Und wenn ich eben irgendwas habe, einen Morphismus von A nach B, nehmen wir den mal F, dann wird der abgebildet auf den gleichen Morphismus, also A nach B. Also eben wieder F dann. Wieso mache ich so ein langweiliges Beispiel? Dieses hier ist die Identität auf dem C hier. Das heißt, dass ich insbesondere alle Kategorien nehmen kann und daraus dann eine Kategorie bauen. Weil ich habe jetzt diese Funktoren, das sind ja Morphismen zwischen verschiedenen Kategorien. Und für jede Kategorie habe ich noch die Identität, die sich selber abbildet. Und verknüpfen kann ich so Funktoren natürlich. Das heißt, ich habe jetzt hier die Kategorie der Kategorien. Das ist jetzt auch eines der Sachen, wo, wenn man das in Mengenlehre macht, muss man ganz höllisch aufpassen und schauen, dass alles stimmt und dass es wirklich so funktioniert. Aber es funktioniert, es ist nur ganz viel Notation und viel Theoreme und sowas, aber es funktioniert. Und ich kann eben die Kategorie der Mengen, die Kategorie aller Kategorien anschauen. Und die nenne ich Cut, so wie Kategorien. Ja, und die Objekte davon, das sind eben die Kategorien. Und die Morphismen davon sind eben diese Funktoren. eine Kategorie, also die Frage hier im Publikum war, ob sich eine Kategorie selber enthalten kann. Das ist natürlich eine interessante Frage, aber was heißt es überhaupt für eine Kategorie, irgendwas zu enthalten? Weil Kategorien, die enthalten sich ja nicht, das gibt es ja gar nicht. Ich habe ja nicht erklärt, was Enthaltung bedeutet. Das ist auch so ein bisschen dieses Magische an Kategorientheorie. Also bei Mengen, da gab es ja eine Menge, die ist definiert durch ihre Teile, durch irgendwelche Sachen, die da drin sind, also Elemente nennen wir die meistens. Und die Objekte in der Kategorie, die sind definiert dadurch, wie sie sich zu anderen Elementen verhalten, also zu anderen Objekten verhalten. Also dass ich Dinge nicht mehr dadurch definiere, wie sie aussehen und was da drin steht, sondern nur durch ihr Verhalten und durch ihre Eigenschaften sozusagen. Ja, also die Frage war hier, ob eines der Objekte von der Kategorie die Kategorie selber sein kann.
Das ist eigentlich die gleiche Frage, weil du es formulierst.
Ja, also diese Objekte in der Kategorie schaue ich aber nur noch an als ein Objekt mit Morphismen dazu.
Jetzt sag's nochmal ohne Grund.
Also ich schaue eben die Objekte in der Kategorie nur an als Objekte mit Morphismen dazu. Und ich sage jetzt nicht, dieser Morphismus, irgendwie F, der nimmt tatsächlich einzelne Elemente und bildet sie ab auf einzelne Elemente in einer anderen Kategorie. Weil er eben nicht auf irgendwelchen Elementen oder sowas operiert, sondern nur auf diesen Ganzen dann. Also da kann man sich dann so ein bisschen rumtricksen. Also ich nehme kontravarianten Funktor F.
Für,
ja, noch eine Frage?
Argument, diese Kategorie der Kategorien ist ja eine Kategorie.
Die Kategorie der Kategorien ist eine Kategorie, die habe ich Kat genannt.
Und damit ist sie ein Objekt von sich selber.
Eigentlich müsste sie sich selber enthalten, ja. Aber als, also je nachdem, was jetzt enthalten heißt.
Sie ist
ein Objekt von sich selber, ja.
Genau. Okay, dann bedeutet einfach, sie ist Objekt von sich selber, nicht unbedingt sie enthält.
Nee, also dieses Enthalten, das ist immer so die Frage, was das jetzt genau heißt. Weil wenn ich zum Beispiel zwei Kategorien habe und die eine ist irgendwie mehr als die andere, dann könnte das ja auch heißen, dass ich von der größeren einen Funktor finde in die kleinere, der irgendwie Struktur wegfallen lässt. Also zum Beispiel habe ich, dass jeder Ring eine Gruppe ist. Und da gibt es eben jetzt tatsächlich einen Funktor, das heißt der Forgetful-Funktor, der nimmt eben Ring und bildet den dann nur ab auf die additive Gruppe davon, indem er eben das andere irgendwie vergisst, die Multiplikation. Für jeden kontravarianten Funktor f von c nach d existiert einer, der kovariant ist und der ist eindeutig. Und der geht von der dualen Kategorie auch nach D. Und dem sollte ich einen Namen geben, zum Beispiel nenne ich den F Tilde drauf. Ja, warum mache ich so ein Beispiel? Ich will zeigen, dass diese Kontravarianten und die Kovarianten, die sind eigentlich relativ ähnlich. Das schreibe ich noch hier hin, in diesen Kasten. Und zwar nämlich habe ich irgendwas von C nach D, das habe ich F genannt, das ist der Funktor. Und der nimmt was hier von A nach B und wir haben gesagt, der wäre kontravariant. Das bedeutet, ich habe hier was, das geht von B nach A. Also es dreht sich einmal rum. Und jetzt habe ich hier diesen Dualraumfunktor, der geht eben auf die duale Kategorie. Und hier habe ich jetzt dann auch was, das geht von, weil es eben einmal getauscht wird, von B nach A. Und hier habe ich was vergessen, das ist natürlich Blödsinn. Das ist von F von B nach F von A. Ja, und jetzt habe ich hier was von B nach A und hier habe ich was von F von B nach F von A. Wieso nehme ich nicht einfach F und mache das auf jedes einzelne Element? Weil hätte ich hier auch so ein F von A und hier ein F von B und hier ein F von A. Und das mache ich auch und das habe ich jetzt dieses F tilde genannt. Und der existiert und der ist eindeutig. Ich habe sogar gerade gesagt, wie man den baut. Und dann nehme ich dieses F und mache es einfach auf diese Objekte und die Morphismen tausche ich einfach nicht, sondern ich lasse die in die gleiche Richtung sein. Ja, gibt es hier zu Funktoren jetzt noch irgendwelche konkreten Fragen? Weil sonst wäre ich beim nächsten großen Abschnitt. Ja, ich habe jetzt angefangen, euch Kategorien zu erklären. Und danach kam Abbildung zwischen Kategorien. Das waren diese Funktoren. Und jetzt kann ich mir auch Abbildungen zwischen Funktoren anschauen einfach. Das geht relativ analog. Die heißen dann natürliche Transformationen. Die Idee, wie schon gesagt, ist, ich will eine Abbildung zwischen zwei Funktoren haben. Ich mache wieder das gleiche Beispiel wie vorher. Ich mache so ein großes Haskell-Diagramm. Ich hatte dieses... Moment, ich mache... Genau, ich habe irgend so ein F erstmal. Das geht irgendwie von A nach B. A ist irgend so ein Haskell-Typ und B ist irgend ein Haskell-Typ, also zum Beispiel dieses Even von vorher. Und jetzt habe ich gesagt, ich hätte auch was von maybe A. Das ginge dann nach maybe B. Und das heißt dann eben F-Map von F. Und dann habe ich noch gesagt, ich hätte so eine Liste mit A's drin. Und ich könnte daraus auch eine Liste mit Bs machen. Und das hier heißt auch FmapF, aber das ist ein anderes FmapF, nämlich das von den Listen und nicht das von diesen Maybes. Und jetzt ist die Idee einfach, dass ich was habe, hier runter. Und dieses ganze Diagramm soll natürlich kommutieren. Das heißt, dass wenn ich nach hier gehe und dann nach hier, soll das gleiche rauskommen, wie wenn ich nach hier gehe und dann nach hier. Und die Funktion, die gibt es auch. Die heißt maybe... ToList, also das ist auch so eine Haskell-Funktion. Wie sieht die aus? Naja, die hat den Typ maybe t nach Liste von t. Na, sie geht ja von hier nach hier oder von hier nach hier, nur die t sind halt hier a und hier sind die t's b. Wie sieht denn so ein maybe aus? Ja, haben wir gesagt, da ist entweder ein Element drin, also just und dann dieses Element, oder nothing. Wie sieht denn das auf nothings aus? Naja, ich nehme nichts, ich habe hier irgendwie sowas wie Nulltyp, dann will ich ja hier unten auch sowas ähnliches haben wie Nulltyp. Und so Nulltyp für Listen, das ist einfach die leere Liste. Ja, das hier heißt natürlich maybe ToList. Und maybe ToList von just und dann einem Element. Das habe ich x genannt. Naja, was ist denn das? So, dass es stimmt eben die Liste, die nur x enthält. So, funktioniert denn das jetzt alles? Ich habe hier irgendwie ein maybe von a. Und entweder das ist nothing, dann ist das hier unten eben die leere Liste. Und hier wäre das ja dann auch nothing, weil fmap von nothing und irgendwas, also fmap von irgendeiner Funktion und dann nothing ist ja auch nothing. Das heißt, nach hier unten hätte ich auch die leere Liste. Und wenn ich hier dieses andere fmap nehme von Listen auf eine leere Liste, dann kommt ja auch die leere Liste raus, weil ich das ja auf kein Element von der Liste anwende. Und andersrum funktioniert das auch, wenn ich hier ein x habe, dann habe ich hier, also wenn ich hier ein just x habe, dann habe ich hier ja just und dann f von x. Und hierunter habe ich dann eben die Liste, die nur f von x enthält. Und in die Richtung funktioniert es auch, dann hätte ich hier die Liste, die nur x enthält. Und hierum wende ich dann eben fmap an und fmap eben auf dieses eine Element. Dann kommt eben die Liste raus, die nur f von x enthält. Also es funktioniert alles, ja? Also diese Integer, die man im Speicher nicht darstellen kann, das gibt es in Haskell nicht. Das ist was, das gibt es in C oder sowas. Aber in Haskell, damit das alles funktioniert, gibt es eben Integer.
Also ich habe es deswegen gesagt, weil sonst braucht man ja das Maybe nicht.
Ja, also dieses Maybe, das ist ja einfach nur ein Typkonstruktor, der sagt, das ist entweder diese Integer oder Nothing. Ja.
Also nicht darstellbar wäre.
Ja, okay, hier kann man natürlich jetzt sagen, das ist jetzt Maybe Int. Und diese Funktion wäre jetzt fmap von even und hier habe ich dann maybe even. Und hier unten habe ich eben das Gleiche. Hier hätte ich dann eben Integer. Und hier hätte ich dann das even komponentenweise und hier dann bools. Also man kann sich so einen Funktor in diesen Fällen jetzt so auch vorstellen wie so eine Kapselung oder sowas, wo eben so verschiedene Sachen drin liegen. Und dieses fmap nimmt dann eben eine Funktion und tut es auf alles Einzelne da drin anwenden. Ja, hier habe ich auch eine Definition dazu, wie das formal aussieht. Eine natürliche Transformation Eta. Warum heißt die Eta? Ich weiß es nicht, aber die haben meistens irgendwelche griechischen Buchstaben, also die heißen irgendwie Eta oder Psi oder Phi, eben was man so kennt. Und die ist eben zwischen zwei Funktoren. F und G. Die müssen jeweils von C nach D sein. Das ist jetzt eine ganze Familie von Funktionen. Dieses mit dieser Familie kann man sich so vorstellen, dass ich das ja hier auf A einmal habe und hier habe ich das ja irgendwie auf B ist. Und dieser Index, das ist eben über die Objekte von der Kategorie C, von der dieses F und G losgeht, sodass dieses Diagramm hier F von A nach F von B nach G von A nach G von B und hier von diesem F von A zu G von A, das heißt eben Eta A, und hier von F von B nach G von B, das wäre dann Eta B, sodass dieses Diagramm kommutiert. Naja, was heißt kommutieren? Das heißt einfach, dass wenn ich hier hinlaufe und dann nach hier, bekomme ich das Gleiche, wenn ich nach hier hinlaufe und dann nach hier. Und hier in der Mitte ist eben, also wenn ich ein F habe von A nach B, dann wäre hier F von F, also klein f, und hier hätte ich dann G von F. Also G von klein f dann wieder. Das sieht jetzt eigentlich genauso aus wie hier. Und ich habe mir extra Mühe gegeben, das richtig hinzuschreiben. Und dieses F wäre jetzt zum Beispiel dieses Maybe. Und das G wäre dann hier der Listenfunktor. Naja, ich habe jetzt eine Abbildung zwischen zwei Funktoren. Es gibt natürlich auch die Identität zwischen zwei Funktoren, die den Funktor abbildet auf den gleichen Funktor. Das heißt, ich habe ein Korollar. Und zwar kann ich mir eine neue Kategorie bauen. Die Kategorie der Funktoren. Die nenne ich Fun CD. Der Funktoren von C nach D. Wie definiere ich die? Naja, ich schaue mir die Objekte an. Das sind gerade die Funktoren eben. Und ich schaue mir die Morphismen an. Und das sind eben dann die natürlichen Transformationen. Ja, also das Spiel kann man jetzt beliebig weiter treiben. Jetzt kann ich natürlich auch mir anschauen, Morphismen zwischen zwei natürlichen Transformationen. Und so kann ich das dann auch von denen machen und immer weiter und immer weiter. Aber für unsere Zwecke hier reicht es bis zu diesem Punkt hier. Also in der Kategorientheorie, da macht man das auch tatsächlich immer weiter. Und dann gibt es dann noch irgendwann diese Adjunkte. Und irgendwann kommt man dann auch bei Monaden an. Und Monaden, das ist ja immer so das Thema für Haskell, weil also Haskell ist eben eine funktionale Sprache und man hat eben das Problem, dass normale mathematische Funktionen, die haben keine Seiteneffekte. Das heißt, dass wenn ich eine Funktion habe und ich gebe dir den gleichen Input, dann gibt die mir immer den gleichen Output. Also sie hat nicht sowas wie einen internen Status oder sowas. Und die Frage ist jetzt, wie kann man sowas trotzdem modellieren irgendwie? So dass es eben trotzdem noch funktional ist, weil in Wirklichkeit, da hat man halt irgendwie einen Status. Zum Beispiel ein Input von einem Keyboard, also von einer Tastatur, da tippt er halt einmal A und einmal tippt er B und dann kommt halt was anderes raus, obwohl die Funktion, dass er eben das Keyboard fragen soll, gleich ist. Naja, und diese Monaden, die sind eben ein Weg, sowas zu modellieren. Und das hat sich irgendwie so als Trend erwiesen, dann Tutorials über Monaden ins Netz zu stellen, weil die Leute denken halt, das wäre schwierig und dann verstehen die das und schreiben dann selber ein Tutorial wieder. Und ich finde, die sind total gehypt und Eigentlich sind die gar nicht so schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, erzähle ich nichts über Monaden. Stattdessen erzähle ich das Joneda-Lemma. Weil ich denke, das ist viel wichtiger. Also ursprünglich, da gab es mal diesen Grothendieck. Der hat eigentlich so die ganze algebraische Geometrie überhaupt erst erfunden. Das habe ich vorher, glaube ich, kurz erwähnt, dass es diese Grothendieck-Universen gibt. Die sind auch nach dem benannt. Und zwar hatte der folgende Konstruktion. Ich habe irgendwas mit A, also eine Menge A, da ist das hier drin und dieser hier. Und jetzt schaue ich mir die Morphismen an, die nach A reingehen. Also ich weiß ja jetzt ja nicht, wie A aussieht, sondern ich will jetzt dieses A beschreiben durch Funktionen, die nach A gehen. Also hier habe ich dann wieder dieses A, dann habe ich diese Funktion und die und die. Und hier habe ich jetzt eine Menge, die hat nur ein einziges Element. Das nenne ich jetzt Stern. Das sieht zwar gleich aus wie diese Elemente, aber die sind alle anders. Also das hier ist nur so eine Skizze. Und jetzt schaue ich mir die Funktion an. Die bildet dieses eine Element auf dieses ab, oder die bildet es auf dieses ab, oder auf dieses, oder auf irgendwas anderes. Und da sieht man jetzt ja schon, dass die Struktur eigentlich relativ gleich ist. Ja? Das sind drei unterschiedliche Funktionen. Das eine bildet das eine Element auf diesen Punkt ab, das andere auf diesen und das andere auf diesen. Und diese drei Punkte, die sind verschieden. Das sind die gleichen Punkte wie hier. Also der Punkt ist der hier ist der und der ist der. Naja, und er hat sich halt überlegt, dass ich dieses Objekt schon charakterisieren kann, wenn ich eben nur die Funktion da rein kenne. Und das ist eben so ein großes Konzept in dieser algebraischen Geometrie. Das sind dann die Prägarven. Und das erkläre ich euch jetzt. Ich nehme eine Kategorie. Sei C eine lokal kleine Kategorie. Was heißt lokal klein? Das erzähle ich euch am besten später. A ist ein Objekt aus C. Naja, und jetzt schaue ich mir an, die Prägarbe von A. Das schreibe ich mit so einem Kringel da oben. Und das ist jetzt ein Funktor. Und zwar geht er von der Kategorie in die Mengen. Also Set. Und zwar nimmt er einfach irgendein B aus dieser Kategorie und bildet es ab auf die Homomorphismen von B nach A. Also in dem Fall hier, da wäre das B die Menge aus einem Element. Ja, was ist das hier genau? Das sind eben die Morphismen von C, die in dem Fall dann von B nach A gehen. Ja, dieses Teil, also dieses A-Kringel, das heißt Prägarbe. Prägarbe. Dieses C hat natürlich auch Morphismen. Wie sieht es aus Morphismen aus? Also ich habe irgendwas von B nach B'. Das nennt sich F. Das muss ich jetzt abbilden auf irgendwas mit diesen Homs. Und der ist kontravariant, das heißt, ich habe Hom von B' nach A, wird abgebildet auf Hom von B nach A. Ja, wie sieht diese Funktion jetzt aus? Naja, folgendes, ich habe eine Funktion, die geht von B nach B'. Irgend so ein Phi zum Beispiel. Moment. Ja, F, genau.
Ja. Das von B nach A geht.
Ja. Ich glaube, ich habe mich selber auch verwirrt, ja. Also das ist auf jeden Fall ein anderes F als dieses, weil das ist ja einfach nur so ein F-Index von der Definition von dem hier. Das ist einfach, weil ich hier nochmal in dieser Definition so was Neues eingebaut habe, dieses HOM, was ja eigentlich nur Morphismen sind. Nur an dieser Morphismennotation, da hat mich gestört, dass ich hier nicht weiß, von welchem Element es losgeht und in welches Element es reingeht. Deswegen habe ich mir hier diese Notation überlegt. Also die habe eigentlich nicht ich mir überlegt, sondern die ist auch relativ verbreitet. Die habe ich dann einfach genommen und mir ist dann später aufgefallen, ich habe das ja gar nicht erklärt, was es ist. Und das ist eben dieses hier. Ja?
Du hast jetzt da ganz unten, hast du Homomorphismus von D'A.
Ja. Ja, die habe ich umgedreht. Weil hier ist der von B nach B'. Weil das hier ist der kontravariante Funktor. Weil ich gehe ja hier, ich setze ja dieses B hier in das erste Argument rein. Wenn ich das ins zweite Argument reinsetzen würde, ich hätte die Homomorphismen von A nach B, dann hätte ich den kovarianten Homfunktor. Aber ich mache das mit dem Kontravarianten, weil durch dieses hier habe ich da einfach persönlich viel mehr Anschauung, was das genau ist. So, das hier unten muss ich mir nochmal überlegen. Genau, ich habe was hier raus. Also ich habe was, das geht von B' nach A. Das ist hier, also dieses... Wie habe ich es hier genannt? Phi. Und dieses Phi hier raus muss ich abbilden auf eine Funktion, die geht von B nach A. Und ich habe eine Funktion von B' nach A. Aber gleichzeitig habe ich eine Funktion, die geht von B nach B'. Das heißt, ich habe eine Funktion hier B nach B'. Weil die hier habe ich schon. Das war dieses Phi. Und das hier vorne ist das F. Also dieses F hier jetzt. Und was ich hier wollte, ist was von B nach A. Das steht genau hier. Von B nach A. Und das hier ist dann zuerst F ausgeführt und dann B, also Phi Kringel F. Also das wird hier abgebildet auf Phi Kringel F. Und die Funktion hier, der habe ich einen eigenartigen Namen gegeben, und zwar heißt die bei mir Untenstrich Kringel F. Und dieses Untenstrich ist dann eben hier das Argument, das da reinkommt. Also später werden jetzt ganz viele Argumente kommen und ich nenne die dann alle irgendwie Untenstrich in irgendeiner Reihenfolge, weil sonst müsste ich mir hier jetzt so einen eigenen Namen nochmal überlegen und dann kommt man da durcheinander. Weil ich habe das ja schon hier gemacht. Da gibt es auch noch eine alternative Notation, die ich später vielleicht verwende. Und zwar schreibe ich da dieses A-Kringel einfach als HOM von Untenstrich nach A. Also eben A-Kringel angewendet auf irgendein B, wäre dann eben die Homomorphismen von B nach A. Ja, und das sind Prägaben. Ja, und vorher kam hier die Frage nach Topologien. Diese Prägaben, die kann man erweitern unter bestimmten Umständen zu Garben. Und dann kann man allgemein, also auf Garben gibt es, glaube ich, sowieso eine Topologie. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dann gibt es eben diese Grothendieck-Topologie, die gibt es dann verallgemeinert auf Kategorien drauf. Aber ich glaube auch nicht auf allen, das müsste ich nochmal nachschauen. Ja, genau. Also denen sind irgendwann die Wörter ausgegangen, ja. Da haben die ja eben weitergemacht mit Gabeln und Schemata und sowas gibt es ja auch noch. Gaben werde ich nicht erklären, weil das ist, also Gaben sind ein relativ komplexes Konzept. Oh, also Gaben, das sind eigentlich, ich weiß gar nicht, was es auf Englisch heißt, oh, doch, Sheaves heißt es auf Englisch, aber ich weiß nicht, ob dieses aus der Landwirtschaft auch so heißt. Das ist, glaube ich, so Heu, was dann so zusammengebunden ist in der Mitte. Also in meinem Alter kennt man das eigentlich schon nicht mehr. Ja, vielleicht auch Stroh, ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, aber das hier sind eben ja nur Prägarben. Also die sind irgendwie lokal wie Garben und dann gibt es noch so eine globale Eigenschaft und dadurch werden es dann erst Garben. Also das ist bei mir alles schon relativ lang her. Ja gut, dieses Bild, das ist ja nur für dieses eine, wenn dieses B die Menge ist, die nur ein Element enthält. Hier habe ich jetzt ja irgendwelche Bs zugelassen. Naja, und jetzt habe ich ja zu jedem Objekt, habe ich jetzt die Prägabe gebaut zu diesem Objekt. Und das nenne ich die Yoneda-Einbettung. Das nimmt eben irgendeine Kategorie C. Das mache ich erstmal hier unten weiter. Ich nehme eine Kategorie C und ich bilde die ab auf diese Prägaben von C. Ah, was ich noch vergessen habe, was lokal klein eigentlich bedeutet. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar habe ich mir einfach die Homomorphismen von B nach A angeschaut. Und lokal klein heißt, dass es eine Menge ist. Im Allgemeinen ist das nicht der Fall, da kann das auch irgendwas anderes sein. Deswegen brauche ich hier lokal klein, damit mein Bildbereich dann auch stimmt. Also mehr Hintergrund hat es nicht. In Haskell bin ich relativ überzeugt davon, dass das stimmt.
Was muss die Menge sein?
Die Menge, also dieses Hom B nach A muss eine Menge sein. Die Homomorphismen zwischen zwei Objekten. Ja, genau. Weil das hintere vielleicht sonst nur eine Klasse ist und dann funktioniert das alles nicht. Also in Haskell, da bin ich relativ zuversichtlich, dass es tatsächlich eine Menge ist, weil ich nur abzählbar viele Typen habe. Also ich habe eben Integer und Character und davon endlich viele. Und dann habe ich praktisch nur endliche Konstruktionen. Also ich habe Listen von Listen und so weiter. Das kann ich abzählen. Ich habe Maybes von Maybes. Dann kann ich die noch gegenseitig schachteln, dass ich irgendwie Listen von Maybe von Listen habe und sowas. Und insgesamt ist es dann auch noch abzählbar. Und dann habe ich irgendwelche Funktionen zwischen diesen Typen immer und davon denke ich, dass ich auch abzählbar viele habe. Also insgesamt ist alles abzählbar und deswegen ist eine Menge. Ja, da oben war noch eine Anmerkung? Nee? Okay. Ja, hier weiter bei der Yoneda-Einbettung. Also ich nehme dieses A und bilde es ab auf die Prägaben von A. Was ist denn das genau? Ja, wir haben gesagt, das ist ein kontravarianter Funktor. Ich habe gesagt, die kontravarianten Funktoren, die sind so ähnlich wie die Kovarianten, wenn ich von der ersten Kategorie das Duale nehme. Also ich habe hier dann Funktoren von C dual nach Z rein. Weil da oben diese Prägaben, die sind eben kontravariant. Und hier habe ich jetzt einen echten Funktor, weil ich das Kovariant habe. Kategorien bestehen aus Objekten und Morphismen, das heißt, ich muss sie für die Morphismen auch wieder anschauen. Ich habe gesagt, das ist Kovariant, also von den Prägaben von A in die Prägaben von A'. So, wie sieht das aus? Das ist genau wie diese Konstruktion da oben, nur andersrum einmal. Und zwar weiß ich ja, dass das die Homomorphismen sind von irgendwo nach A. Und das hier sind die Homomorphismen von irgendwo nach A'. Und insgesamt habe ich noch einen, der bringt mich von A nach A'. Das heißt, ich gehe von irgendwo nach A und dann wende ich dieses F an und komme damit nach A'. Also in die andere Richtung verknüpft. F kriege einen unten Strich. Ja, zurück.
Du sagtest, lokal kleine Kategorie heißt, dass dieses Raum von B, A eine Menge ist. Du hast es aber als Menge definiert.
Genau, ja. Also dieses Raum von B, A, ich sage jetzt, das ist eben diese F-Element von den Morphismen. Das ist eigentlich ein bisschen schlampig von mir, weil diese Morphismen da oben von C müssen ja keine Menge sein.
Also wenn die Morphismen an sich eine Menge sind.
Genau. Lokal klein ist, wenn praktisch da oben ein Bildbereich stimmt. Also wenn für je zwei Objekte die Morphismen zwischen denen eine Menge sind. Das heißt lokal klein, weil ich mir immer nur zwei anschaue. Klein insgesamt heißt, dass alle Morphismen zusammen eine Menge sind. Das brauche ich nicht unbedingt. Ja, ja.
Ich melde jetzt wahrscheinlich nur an irgendwelche Kleinigkeiten, weil du mir abgehen kannst. Also, war das auch dabei?
Ja, also du kannst auch irgendwas fragen, wenn du Fragen hast. Also hier schaue ich mir eben einfach eine Kategorie A an und ich nehme jetzt eben die Prägaben davon. Also ich schaue mir alle Homomorphismen an von irgendeiner Menge in dieses A rein. Und diese Menge nehme ich eben nicht nur diese einelementige, sondern das kann irgendeine sein, also irgendeine Menge B. A ist hier eine Kategorie. Und die besteht aus diesen drei Objekten hier, oder? Ja, okay, ich habe mich vertan. A ist hier ein Objekt. Genau, das hier war die Anschauung. Also wenn ich eben zum Beispiel eine Menge habe, dann schaue ich mir alle Morphismen von B nach A an. Also alle Abbildungen dann wirklich von zwei Mengen. Und das ist ja wieder eine Menge. Und jetzt mache ich das eben für beliebige Objekte. Also ich habe irgendein Objekt aus C und ich schaue mir jetzt alle Morphismen in dieses Objekt an, von irgendwo anders. Und das mache ich nicht einfach von irgendwo anders, sondern ich parametrisiere dieses irgendwo anders durch diese Bs. Das heißt, ich habe für jedes... Wie bitte? B ist auch ein Objekt aus C. Aus diesem C hier. Und durch dieses A-Prägabe bilde ich das ab auf die Homomorphismen von B zu A. Also ich mache diese Konstruktion hier nicht nur für dieses eine Stern, sondern für alle Bs. Und das sind diese Prägaben von A. Diese Homomorphismen sind die Pfeile. Also das hier wäre jetzt, ja, diese Pfeile wären jetzt von der Menge mit einem Element nach A. Aber ich mache das nicht nur für die Menge mit einem Element, sondern für alle Bs. Und nachdem ich jetzt die Bs alle ausgetauscht habe, sage ich, dass diese Konstruktion von irgendeinem A zu den Prägaben von A, das kann ich ja nicht nur für As machen, das kann ich auch für Bs machen, dass ich einem B die Prägaben von B zuordne. Und das ist dann diese Yoneda-Einbettung. Also da habe ich es auch nur für A hingeschrieben, aber A kann eben auch B sein. Und das gibt mir dann eben für jedes Objekt, also A in dem Fall, hier einen kontravarianten Homm-Funktor. Also hier eben sieht er so aus. Im Allgemeinen ist das eben dann die Prägabe davon. Naja, und diese Verknüpfung, das ist ja so Details eigentlich, das kann man eben nachbauen und sieht dann, dass es funktioniert. Und was diese Yoneda-Einbettung eben macht, ist eigentlich, dass sie eine Kategorie nimmt und die dann einbaut in die Kategorie von Funktoren. Das haben wir ja vorher gesagt, ist auch eine Kategorie. Das heißt, ich habe irgendwie sowas wie ein Lift in der Struktur, die eigentlich mächtiger aussieht. Und die Frage ist jetzt eben, wie verhalten sich diese Cs in dieser Kategorie von Funktoren? Weil ich habe die jetzt da reingebaut, mit diesem HOM-Funktor dann eben, also ich nehme eben ja, hier ein Element und bilde es ab auf die Prägabe. Was sind hier die Morphismen? Wie sieht das hier drin aus? Und das sagt das Yoneda-Lemma. Um zu wissen, wie das hier drin aussieht, brauche ich was anderes hier drin. Und dann schaue ich mir die Morphismen zwischen zwei Objekten hier drin an. Und Morphismen von Funktoren, haben wir gesagt, sind natürliche Transformationen. Also ich nehme mir hier irgendein F. Das geht von der dualen Kategorie C-Ob nach Set. Das ist ein Funktor. Also Kontravariant von C nach Set. Und Kovariant eben von der dualen Kategorie von C nach Z dann. Also ich nehme hier einen zweiten Funktor und dann gibt es eben für alle A Objekte von da hinten aus diesen eben Objekte von C eine Bijektion zwischen F von A, das ist dieses F angewendet auf A, und die Morphismen von den Prägaben von A und F. Und diese beiden hier sind ja jeweils Funktoren. Also diese Prägaben von A haben wir gesagt, hier, das ist ein kontravariante Funktor von C nach Z. Ja, und dieses F ist ja auch hier von C auf nach Z. Das heißt, dieses hier, diese Menge, das sind natürliche Transformationen von den Prägern von A nach F. Und das ist jetzt eben diese Relation, die ich hier versprochen habe. Wie verhalten sich diese As hier drin? Und jetzt sieht es so aus, wie wenn die genau gleich wären wie F von A. Und F ist eben dieses F und dieses A war ein Objekt aus C, das heißt, ich kann es auch einfach hier reinwerfen. Ohne dass ich das eben zuerst mit dieser Yoneda-Einbettung auf den Funktor lüfte. Was heißt Bijektion in dem Fall? Das müsste ich eigentlich genau definieren. Es ist eine 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, ich habe praktisch was, das geht von hier nach hier und ich habe was anderes von hier nach hier. Und wenn ich in die beiden Richtungen gehe, dann kommt das Gleiche raus. Und wenn ich von hier nach hier gehe und dann nach hier, kommt das Gleiche raus. Also ich denke, ihr kennt es aus Mengentheorie. Man kann das auch rein in Kategorientheorie formalisieren. Dann ist das ein bisschen verwirrender, aber ich denke, jeder von euch weiß, was eine Bijektion ist. Also sonst 1-zu-1-Beziehung eben. Da habe ich eine Beweisidee dazu. Auch nur Beweisidee und nicht Beweis. Naja, das meiste sind eben so Details, wie dass man irgendwie Kontravariant und Kovariant aus Versehen vertauscht und dann kommt man durcheinander und sowas. Das ist eben so wie ganz da oben mit diesem HOM. Es sieht zwar eigentlich schwierig aus, aber es ist relativ einfach. Man schreibt sich hin, was man hat und dann sieht man, in welche Richtung man das verknüpfen muss. Naja, wie sieht denn das jetzt aus? Ich habe jetzt hier irgend so ein X und ich versuche hier so ein Eta X dann dazu zu bauen. Weil dann kann ich den eben direkt definieren und habe einen konstruktiven Beweis, wie das genau aussieht. Also ich schaue mir an, das waren die Prägaren von A. Die müssen irgendwie gehen nach F von unten Strich in dem Fall. Dieses hier sollte jetzt so ein Eta x werden für dieses hier. Nur x wird es ja erst, wenn ich hier ein x einsetze. Also das hier ist noch ein Eta. Dieses Eta ist jetzt eine natürliche Transformation hier raus. Also Morphismen von Prägaren von A nach F. Das ist genau, was hier steht jetzt. Wie funktioniert das? Ich nehme irgendwie ein F. Also klein f jetzt, sei f von x nach a. So, jetzt baue ich das. Ich denke, dazu brauche ich noch mehr Platz. Das heißt, ich wische wieder die Tafel. Habt ihr irgendwelche Fragen bis hierhin? Oh, ich denke, ich mache schon noch das Thema zu Ende und dann müsste ich eigentlich fertig sein. Dann mache ich noch Beispiele zum Yoneda-Lemma. So, also ich hatte hier dieses f nach a, von f von x nach a. Und hier hatte ich die Prägaren von a zu f von irgendwo. Und dieser Untenstrich ist der gleiche Untenstrich. Und jetzt nehme ich einfach mal dieses f und setze es da rein. Das heißt, ich hätte hier dann ein A und hier auch ein A. Das kann ich auswerten. Hier kann ich jetzt diese Prägabe auf das F anwenden. Weil ich gesagt habe, der wäre kontravariant, kommt dann hier das X hin. Und hier dieses f habe ich einfach schon von Anfang an genommen, dass es kontravariant ist. Das heißt, ich habe hier das x. Dieses hier wäre dann f von f. Dieses hier habe ich mir aufgeschrieben, wäre unten Strich Kringel f. Und hier, das wäre jetzt Eta von x. Und das hier wäre Eta von a. Einfach weil ich hier vorher a eingesetzt habe. Hier habe ich x eingesetzt. Und das ist einfach die Definition von einer natürlichen Transformation. So, und jetzt will ich das wirklich konstruktiv machen und wir wissen, wie das aussieht. Kennen wir hier irgendwo Objekte drin? Eigentlich nicht, außer hier. Weil hier wissen wir, Homomorphismen von A nach A, da kennen wir einen. Die Identität, die geht ja von A nach A. Also hier steckt die Identität von A drin. Ja, jetzt schauen wir mal, wie die aussieht. Jetzt gehe ich nach hier. Da habe ich Identität von A Kringel F. Na, was kommt denn da raus? Das ist ja genau F, weil so haben wir die Identität gebaut. Und das heißt, F ist ein Homomorphismus von X nach A. Mal schauen, ja, stimmt. So, und hier nach unten, das ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir müssen irgendwie hier runter. Ja, wir wissen nicht, wie es aussieht, aber nennen wir es einfach mal U. Und dieses U, das lebt hier drin, also in F von A. So, und jetzt sage ich, dass durch dieses Bild hier drin, also von dieser Identität hier unten zu dem U, habe ich das auch schon, dieses F von X eindeutig definiert. Und zwar habe ich ja hier dieses F von F, das kann ich auf dieses U anwenden. Dann habe ich hier F von F angewendet auf U. Weil dieses F von F, das war ja eine Funktion. Und hier oben, da kann ich auch runtergehen mit dem Eta X. Da hätte ich dann Eta X von F. Ja, und die müssen gleich sein, weil wir das ja als natürliche Transformation haben wollen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Naja, dieses Eta, das ist schon wohl definiert und völlig definiert auf allen anderen F von X durch dieses Bild von der Identität hier runter. Und genau das ist diese 1:1 Beziehung. Dieses U hier, also irgendwas aus F von A, bestimmt dieses Eta schon eindeutig. Und das ist genau, was hier oben steht, nämlich dieses F von A ist eben eine Bijektion zu diesen natürlichen Transformationen von den Prägern von A und F. Das schreibe ich hier nochmal auf. Also das hier bestimmt schon dieses Eta, diese natürliche Transformation vollständig. Ich habe das jetzt alles mit Kontravariantenfunktoren gemacht. Das funktioniert auch andersrum, dass ihr die Kovariantenfunktoren nimmt. Dann bekommt ihr das kovariante Joneda-Lemma. Das schreibe ich hier auch der Vollständigkeit halber hin. Das funktioniert völlig analog, nur dass dieses X dann hier steht. Und dieses F müsste sich auch vertauschen und ein paar von den Sachen drehen sich dann einfach um, aber es geht relativ einfach. Also wenn ihr den Vortrag dann zu Hause nochmal anschaut, irgendwie im Video, dann könnt ihr das irgendwie als Übung machen oder so. Es ist wirklich relativ einfach. Dann nehme ich eben F auch als Kovariantenfunktor.
Hast du es nicht besser gehen nennen?
Was?
Hast du es nicht besser gehen nennen, damit es nicht vertauscht mit dem Groß F da liegt unten?
Deswegen habe ich hier so einen Strich gemacht.
Ah,
also das ist jetzt ein anderes F. Aber ich brauche jetzt ja auch nicht Prägaben, sondern das andersrum. Also nicht die Homomorphismen von irgendwo nach A, sondern die Homomorphismen von A nach irgendwo. Naja, und hier ist es dann eben auch andersrum. Jetzt habe ich hier nicht die Prägaben, sondern das Duale dazu. So rum müsste das sein. Wieso schreibe ich da oben eigentlich nur Beweisidee hin und nicht Beweis, weil eigentlich habe ich den ja genau konstruiert und alles. Also formal richtig müsste ich noch zeigen, dass dieses Eta wirklich eine natürliche Transformation ist. Das heißt, dass wenn ich hier zwei Fs habe, dass ich das dann auch verknüpfen kann. Also da habe ich ein Eta A, ein Eta X und so ein Eta X' und ja, dann eben, dass es insgesamt funktioniert. Aber eigentlich ist das nur ein großes Schaubild und man setzt halt die Werte ein und läuft dann rum und dann kommt alles raus. Also es sieht wirklich schwieriger aus, als es ist. Ja, hier schreibe ich einfach nochmal das Gleiche hin, damit ich es dann da oben wegwischen kann. Ja, und jetzt habe ich noch Beispiele dazu mir überlegt. In Haskell natürlich auch. Ja, als erstes Beispiel habe ich mir überlegt, das ist noch nicht in Haskell, was passiert denn, wenn ich hier so eine Prägabe von A habe und eine Prägabe von B? Also das ist ja hier drin das Gleiche, wie ich habe ein A und ein B. Und dann mache ich eben diese Yoneda-Einbettung in die Funktoren. Wie sehen dann die Morphismen zwischen denen aus? Also ich nehme dieses F eben auch als Prägabe. Dann habe ich ja insgesamt diesen kontravarianten Homm-Funktor nach B. Und jetzt schaue ich mir an, wie sehen die Morphismen aus, von der Prägabe von A zu der Prägabe von B. Also dieses A ist eben hier so ein A, auch aus einer Kategorie, und das B ist auch aus einer Kategorie. Ja, und zuerst denkt man ja, keine Ahnung, das ist jetzt ja irgend so ein Homm-Funktor, das ist ein Homm-Funktor, jetzt habe ich irgendwelche natürlichen Transformationen da drin, keine Ahnung, was es sein soll. Und jetzt kann ich eben dieses Lemma hier anwenden, dass dieses F, wäre ja denn dieses B, habe ich ja schon hingeschrieben. Das heißt, ich hätte B Kringel von A, hier jetzt auch wirklich A und nicht mehr dieses A Kringel, weil dieses A Kringel ist ja dieses A Kringel. Ja, und dieses B, haben wir ja gesagt, sind Morphismen in B, jetzt angewendet auf A. Das heißt, ich habe hier einfach Homomorphismen von A nach B. Also die Homomorphismen von den Objekten selber ist das gleiche, wie wenn ich die in, zuerst zu Funktoren mache und dann anschaue. Also nicht genau gleich, sondern das hier ist ja eigentlich nur so eine Bijektion, aber die sind funktional äquivalent. Also es hat gleich viele und ich kann zu jedem hier drin einen hier drin finden und eigentlich sind sie schon gleich mehr oder weniger. Beim zweiten, da habe ich Folgendes, und zwar habe ich mir überlegt, mache ich da ein Beispiel mit Reverse Engineering, dass ich so eine Haskell-Maschine nehme, und dann schaue ich mal, was da drin ist. Also ich nehme diesen Listenfunktor wieder, den nenne ich jetzt F, weil dieses F wird nachher das gleiche sein wie dieses F. Deswegen nenne ich es auch F und nicht dieses eckige Klammern dann für die Listen. Und jetzt habe ich noch eine berechenbare Haskell-Funktion. Das heißt, das ist genau ein Morphismus in der Kategorie der Haskell-Typen. Die ist jetzt polymorph für alle Typen B. Ja, wie sieht die aus? Ich sage, ich habe die Typsignatur gegeben, also A nach B nach Liste von B, also F von B. Schreibe ich hier vielleicht noch hin, das ist das gleiche wie eine Liste von B ist. Das heißt, ich bekomme halt irgendeine Funktion. F zum Beispiel, die geht von A nach B und dann mache ich dieses G von F und es gibt mir dann eine Liste raus, eine Liste von Bs. Und jetzt ist die Frage, was ist denn dieses G? Kann ich das vielleicht irgendwie beschreiben oder sowas? Weiß ich, was da drin ist? Und zuerst denkt man, es nimmt eine Funktion, es gibt mir irgendwas zurück. Keine Ahnung, was das sein soll. Ach, wobei, ich mache das direkt hier oben noch hin. Ja, was sagt mir denn Yoneda? Ich habe hier irgendwas von A nach B, nach F von B. Das ist ja das gleiche wie das hier. Da habe ich das ja auch. Und das kann ich einfach anwenden. Dann habe ich hier der Typ A nach das hier war der kontravariante Fall nur. Hier verwende ich jetzt tatsächlich den kovarianten Fall. Also das hier ist für F kontravariant. Das brauche ich andersrum, F kovariant. So rum. Wieso brauche ich hier den Kovariantenfall? Naja, ich nehme den Listenfunktor. Der Listenfunktor war kovariant. Das heißt, ich habe hier was von A nach B, nach F von B. Genau, und hier habe ich jetzt was von A nach B. Das war dieses kleine F hier. Das ist ja genau aus HOM A nach B. Also dieser Untenstrich ist jetzt ein B. Und das hier muss ich dann auch an B auswerten. F von B. Dieses hier. Und dieser ganze Typ hier, was hier drin steckt, habe ich gesagt, ja, ist das gleiche wie F von A. Und das A war eben dieses A und das F war der Listenfunktor. Das heißt, der Typ A nach B nach F von B ist eben äquivalent zu F von A. Das ist ja, was da steht. Was war ein F von A? Naja, eine Liste von A's eben. Das heißt, dieser Typ hier, also dieses G, funktioniert wie eine Liste von A's. Das heißt, es hat intern irgendwie eine Liste von A's gespeichert und nimmt dieses F und wertet es aus an jedem Element von dieser Liste und gibt mir dann eine Liste von B's zurück. Also das ist einfach die Auswertung von F komponentenweise. Naja, und jetzt wissen wir eigentlich ziemlich genau, was G macht, obwohl wir davor noch keine Ahnung hatten. Aber es geht noch weiter, Yoneda sagt uns noch mehr. Was, ja?
Ich wollte fragen, ob G jetzt tatsächlich Map F ist.
G ist nicht Map F, und zwar hat es ja intern schon ein A dazu. Und Yoneda sagt uns jetzt auch, wie wir diese Liste von A's bekommen. Und zwar müssen wir das an der Identität auswerten. Also nochmal Yoneda. Yoneda. Warum funktioniert das? Naja, die Identität von A, ihr nimmt was von A und gibt das Gleiche zurück. Das heißt, hier A nach A, also das B wäre auch A. Und hier dann F von B, B ist A, gibt mir eine Liste von A's zurück. Das heißt, es funktioniert alles, von den Typen zumindest. Und der Rest, das kommt eben durch das Yoneda-Lemma. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende von meinem Vortrag. Habt ihr noch Fragen dazu?
Wie lautet Hello World in Pascal?
Also Hello World in Haskell, das geht, glaube ich, mit put strln und danach Hello World hinschreiben. Aber du musst aufpassen, weil der Typ davon, der ist nicht ganz so klar, weil das ist ja eine Monade, weil die ja Seiteneffekte erzeugt. Was? Ja, vielleicht beim nächsten Vortrag dann, Monaden. Also Monaden sind eben auch so ein Konzept, wo man da bauen kann und das sieht auch so relativ abstrakt aus. Und Haskell hat halt die tolle Eigenschaft, dass das Typensystem eine Kategorie ist. Deswegen kann man alles aus der Kategorientheorie dann in Haskell irgendwie verwenden. Jetzt so ein Yoneda-Lemma zum Beispiel, das kommt ja aus der tiefsten Kategorientheorie. Und hier in Haskell funktioniert es einfach und bewirkt totale Magie. Und für andere Programmiersprachen funktioniert das eben nicht.